Samuel wächst behütet in einem christlichen Elternhaus auf. Eines Tages auf der Rückfahrt vom Gottesdienst hört er eine Stimme: Dein Vater ist kein Christ. Dieser Satz geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Er fängt an, seine Umwelt zu beobachten und stellt fest, dass nicht nur bei seinem Vater, sondern bei vielen anderen Christen eine Lücke klafft zwischen dem, was sie eigentlich glauben und dem, was sie leben. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Folge von Menschen im Fokus. Ich freue mich heute auf ein spannendes Interview mit dem Samuel. Herzlich willkommen, lieber Samuel, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Samuel, Kinder sind ja oder Jugendliche sind ja besonders sensibel, was diese Dinge angeht. Du bist auch in der Gemeinde aufgewachsen, hast das alles mitbekommen, wurdest christlich erzogen und hast dann mitbekommen eigentlich, was der Unterschied ist zwischen Namenschristen und echten Christen, was den dazugehörigen Lebensstil auch angeht. Wie hast du das damals wahrgenommen, diese fehlende Authentizität und Oberflächlichkeit um dich herum?
Also da muss ich zu sagen, damals habe ich es nicht direkt wahrgenommen. Also ich war gar nicht in der Lage als Kind und Jugendlicher, das direkt wahrzunehmen. Ich habe nur gemerkt, da stimmt was nicht und ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Und das konnte ich erst Jahre später, so einige Jahre später, als ich dann die Zeit Reflexion hatte, viel besser alles einsortieren. Und ja, der Punkt, woran ich es gemerkt habe, war vor allem, ich sag mal, ich habe ja die biblischen Geschichten gehört. Meine Mutter hat sie mir auch vorgelesen. Menschen in Gottes Hand, für den einen oder anderen vielleicht bekannt. Und auch andere biblische Geschichten, wo ich eigentlich einen guten Content mitbekommen habe, wo ich gemerkt habe, als Kind kannte ich mich gut mit den biblischen Geschichten aus. Doch dann war da dieser Spalt, sage ich, zwischen Theorie und Praxis. Und das hat halt ein Stück weit gehinkt.
Ja. Und wie war das dann in dieser Situation, speziell im Auto, als du diesen Gedanken hattest oder diese Stimme gehört hast, mein Vater ist kein Christ?
Das war absurd für mich, weil so, nee, das geht doch gar nicht. Das war erstmal so ein Schreckmoment von, das kann nicht stimmen. Und da habe ich drüber nachgedacht die nächsten Tage und Wochen. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da war ich so um die 14, 15 vielleicht rum. Und habe mir dann gedacht, nein, also wir gehen Sabbat in die Gemeinde, wir beten ja, wir haben Andacht. Aber mit der Zeit, als ich es so beobachtet habe, weil es mir nicht mehr aus dem Kopf ging, habe ich gemerkt, okay, da ist ein Unterschied im Alltag und am Sabbat. So unter der Woche, wenn der Druck kam, wenn die Herausforderung kam, ja, dann hat das Christliche, sage ich mal, von der Seite meines Vaters schon gefehlt, wo ich, glaube ich, also vor allem in der Zeit, wo ich es reflektiert habe, habe ich gemerkt, da habe ich genau dieses Vorbild gebraucht, was ich dann aber nicht hatte. Es hat gefehlt. Aber vielleicht auch als Hintergrund, mein Vater hat in der Zeit, wo er gearbeitet hatte, von morgens bis abends eigentlich gearbeitet. Und am Abend, wenn er dann da war, war er trotzdem nicht präsent. Und in der Zeit der Arbeitslosigkeit von das waren 2 bis 3 Jahre ungefähr, ich weiß es nicht mehr so genau, da war er auch nicht präsent. Also heutzutage weiß ich, ist es eine Art Depression, glaube ich, auch gewesen, weil ich glaube, das ist schon schwer, arbeitslos zu sein, so die Aufgabe, die einem dann fehlt. Und das habe ich halt als Kind alles nicht verstehen können. Und das war für mich dann so, okay, nicht anwesend. Und gleichzeitig, wenn er anwesend war, die kurze Zeit der Anwesenheit war jetzt für mich als Kind nicht vorbildhaft.
Ja. Und kannst du das noch konkreter machen, was dir da gefehlt hat oder woran du gemerkt hast, dass dann eine Schere ist zwischen dem, was der Christ eigentlich vorleben soll und so, wie es war?
Genau. Das ist eine gute Frage. Der Punkt ist, ich beschreibe es einfach an einem praktischen Beispiel. Am Sabbat war sozusagen eine Tagesstruktur da. Die Tagesstruktur von morgens bis abends eigentlich. Und da war auch durchgetaktet, wie, was, wann, wo. Und unter der Woche war es eigentlich so, wir als Kinder waren auf uns allein gestellt ein Stück weit. Da gab es sozusagen Morgen- und Abendprogramm und die Essenszeiten waren halt die Säulen, wo dann die Zeiten festgestanden haben, dass jetzt Essen ist, aber so die Zwischenbereiche von, es gibt eine Struktur und das ist der Punkt, die Struktur hat stark gefehlt, sodass ich halt auch als Kind wusste, okay, das macht Sinn von dem, was ich gerade gelesen oder vorgelesen bekommen habe oder was mir erzählt wird, weil die Geschichten aus der Bibel, also die biblischen Geschichten waren für mich irgendwann mit zunehmender Zeit, vor meinem Grundschulzeitalter, nur noch irgendwie Geschichten, aber sie war nicht mehr real. Also das war nur eine Geschichte, aber die hatte nichts mit mir zu tun. Und da ist genau dieser Punkt von dieser Verbindung herzustellen, die hat mir gefehlt, dass das mir erklärt wird, das ist real gewesen. Das ist real gewesen. Und das im eigenen Leben auch zu sehen und vorgelebt zu bekommen, eigentlich im Vergleich wie die Generationen in Israel, die noch mit Gott gelebt haben und die später die nicht mehr leibhaftig erlebt haben, wie der Auszug aus Ägypten so, dass man es trotzdem lebhaft weitererzählt und diese Begeisterung hat, das hat gefehlt. Mhm. Ja.
Mhm. Hat das dann dazu geführt, dass du dein Glaubensleben für den Moment auch oder deinen Glauben verloren hast?
Nein, das war es nicht. Das war vielmehr der Punkt, wo ich mich viel mehr mit Computerspielen beschäftigt habe. Das heißt, ich bin abgedriftet, weil ich war jetzt nicht so beschäftigt oder umsorgt. Also meine Mom hat sich schon um mich gekümmert, keine Frage. Aber ich sag mal, der Punkt von, ich hatte viel Zeit, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Mhm. Und das habe ich dann auch genutzt, im negativen Sinn, dass ich dann gesagt habe, okay, Computerspiele, gewalttätige Spiele, okkulte Spiele. Mhm. Und das ist immer tiefer in der Hinsicht auch gegangen, sodass ich persönlich auch weniger Interesse zum Glauben dann hatte und meine Sensibilisierung da auch komplett abgenommen hat. Also eigentlich bin ich abgestumpft über die Jahre. Und der nächste Punkt war dann, als ich dann umgezogen bin. Wir sind nämlich umgezogen. Das war für mich eigentlich so ein Neuanfang. Mhm. Und dieser Neuanfang, den ich dann beim Umzug hatte, also nach dem Umzug, das war dann so, dass ich einen neuen Freundeskreis bekommen habe. Und dieser Freundeskreis war halt, ich sag mal, anders. Da ging es mehr um Party machen, da ging es um Alkohol. Sprich, das war dann schon die mittlere Phase von meiner Teenie-Phase, so zwischen 15 und 19 ungefähr.
Also das fing dann an, genau, kurz nach dieser Geschichte, genau, im Auto.
Hm? Ja, genau. Mhm. Und das war dann etwas, wo ich einen ganz anderen Wert auch mitbekommen habe, ganz anderen Wert in Hinsicht von, hey, Party machen macht Spaß, die Leute sind locker, die Leute sind freundlich, die haben auch Prioritäten, also die haben auch Werte, aber die sind alle anders. Aber die waren für mich in dem Punkt viel authentischer. Mhm. Viel authentischer, weil ich da entspannt sein konnte. Ich konnte da einfach sein. Klar, da ging es dann darum, dass wir halt Alkohol getrunken haben, dass wir geraucht haben, dass wir alles Mögliche gemacht haben. Wo es darum ging, okay, wir haben Gemeinschaft, wir haben Spaß und wie kann man den Spaß noch steigern? Durch Rauschmittel halt. Mhm. Und darum ging es eigentlich.
Und hast du da ein Stück weit das gefunden, was dir gefehlt hat, in der Familie vielleicht? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Weil im Nachhinein kann ich jetzt sagen, dass ich halt stark abgelehnt wurde, auch in der Familie. Also vielleicht als Background, wir sind ja sechs Brüder. Mhm. Und ich hatte es halt schwierig, ich bin halt der Jüngste. Und ich wurde halt sozusagen immer gedrückt, mhm, und abgelehnt und hatte da meine Probleme. Genauso auch in der Hinsicht, in der Grundschulzeit wurde ich ein halbes Jahr lang gemobbt, ausgegrenzt, abgelehnt. Und das habe ich nicht mal zu Hause erzählt. Also ich habe das allein mit mir rumgetragen, weil ich weiß nicht mal, warum ich nicht drüber geredet habe. Auf jeden Fall war es eine schwierige Zeit. Und zusätzlich, dass ich in der Familie auch von den Brüdern dieses Foppen hatte, zwar dieses Ärgern, aber es hat noch einen draufgesetzt sozusagen.
Wie hast du dich da gefühlt? Wie sah es da in dir aus?
In mir war ich ziemlich traurig, in mich gekehrt. Also ich habe mich eigentlich immer mehr abgewandt, weil ich mein Vertrauen war auch viel, viel geringer Menschen gegenüber, weil ich mich gefragt habe, bekomme ich überhaupt Hilfe? Ja. Und das war dann genau dieses, um auf die Frage zurückzukommen, die du gestellt hast. Klar, ich war dann erfüllt von den neuen Freunden, weil die haben mich angenommen, wie ich war. Die haben mit mir sozusagen Party gemacht und es hat sich alles gut angefühlt. Ja.
Also kann man sagen, dass Computerspiele und der Partylebensstil auch so ein Stück weit Selbstmedikation dann waren.
Ja, zum einen das und vielleicht auch, um mit den Dingen, die ich erlebt habe, die auch aufzuarbeiten irgendwie, weil ich niemanden hatte, mit dem ich drüber reden konnte. Also ich habe mit niemandem drüber geredet, weil ich zum einen heutzutage weiß, ich wusste gar nicht, wie ich darüber reden soll, weil der eine Punkt war, das war irgendwie so eine Schmach von, okay, ich habe ein Problem, das erstmal anzusprechen und sich einzugestehen, das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich lieber drüber geschwiegen und habe weitergelebt und habe andere Kanäle gesucht, um mich abzulenken.
Und was genau hast du dann gefunden bei dem neuen Freundeskreis, was dir vorher gefehlt hat?
Da habe ich Anerkennung gefunden, da habe ich Freude gefunden, da habe ich, ja, diese Anteilnahme auch gefunden, auch wenn es oberflächlich war. Die haben ja nicht die Fragen gestellt, dass mir in den Problemen geholfen wurde, die ich hatte, von denen ich auch gar nichts wusste. Aber es wurde einfach damit überspielt und es ging mir damit besser. Ja, also es war eher dieses Emotionale.
Also du hast dort in der Welt Elemente gefunden, die man sich eigentlich von einem Christen wünscht.
Eigentlich schon, genau. Ja.
Und wie sah dein Lebensstil genau aus?
Mein Lebensstil sah so aus, dass ich, ja, ich sag mal so, es war ein Prozess, ein Lebensstil bis dahin, wo ich gesagt habe, ich möchte mit Gott nichts mehr zu tun haben, ich möchte mit der Gemeinde nichts zu tun haben, ich möchte mein Ding ausprobieren, ganz nach dem Prinzip, ich lebe das erste Mal. Und ich muss es jetzt mal selber ausprobieren, ob das stimmt, was die sagen oder was die sagen. Und nach diesem Prinzip habe ich dann den Weg der Gesundheit, sag ich mal, verlassen. Meine Mom hat ja gesund gekocht, also vegan gekocht, pflanzlich gekocht, hat auf alles Mögliche geachtet. Und ich bin dann den Weg langsam die Treppe runtergegangen, so sag ich mal, und habe dann angefangen, alles zu essen mit meinen Freunden, sprich, was auf dem Grill lag, das war mir egal. Ich habe, wie gesagt, Alkohol in Übermaßen getrunken. Statt am Freitag Sabbatanfang mit der Familie zu haben, war ich in den Clubs. Da war ich dann irgendwo auf Partys, war mit Freunden zusammen. Wir haben Alkohol getrunken, wir haben geraucht. Und ja, da habe ich die Zeit genossen. Und gleichzeitig, wenn ich für mich war, dann war es so, dass ich die Befriedigung oder die Suche nach Liebe in Selbstbefriedigung und Pornografie gesucht habe, gleichzeitig in lauter Musik. Also zu Hause war es eigentlich, ich sag mal, das war ein Segen, dass meine Mom das überhaupt ausgehalten hat, weil ich große Boxen hatte und damit eigentlich meinen Raum beschallt habe. Und
Der klassische Teenager, ne?
ja, sozusagen, ja. Und gleichzeitig mit Computerspielen, so viel Computerspielen, dass es nicht nur lokal, also am Computer dann war, sondern ich dann auch Freunde hatte, mit denen ich online gezockt habe und da dann die Gemeinschaft online hatte. Eigentlich für die damalige Zeit selten, heute ist das ja gang und gäbe. Aber das waren alles so Befriedigungen auf unterschiedlichen Kanälen, die ich darüber gestillt habe. Wo ich gesagt habe, okay, das macht mir Spaß, das macht mir Freude, das erfüllt mich. Das war mein Ist-Zustand zu dieser Zeit.
Okay, also du hast so ein bisschen von jedem das Gegenteil gemacht, was du wahrscheinlich so gelernt hast. Ungesundes Essen, Party, Alkohol, Computerspiele, Rockmusik. Wie ist es für dich gelaufen? Hast du dort das gefunden, was du gesucht hast? Was für Folgen hatte dieser Lebensstil für dich?
Es ist interessant, dass du sagst, ich habe genau das Gegenteil gemacht von dem, was mir die Leute gesagt oder vorgelebt haben. Das Interessante ist, ich habe es deswegen gar nicht gemacht. Ich habe das aus voller Überzeugung gemacht, weil ich gemerkt habe, das erfüllt mich und die anderen sind falsch. So, auf diesem Level bin ich angekommen. Wenn Menschen zu mir gekommen sind und mir dann was sagen wollten, also ich sage jetzt Menschen, sei es aus der Gemeinde oder Familie, und haben gesagt, ja, aber wie siehst du das mit Gott? Ja, meine Reaktion war, lass mich mit Gott in Ruhe. Also da war direkt ein Cut und für mich war okay, das ist richtig, weil die Menschen einfach, mit denen ich dort die Zeit verbracht habe, das waren meine Freunde, das wurde immer mehr Familie für mich auch. Und das war so überzeugend echt. Und das Verrückte ist, ich habe nicht mal gemerkt, dass da kein Sinn drin steckt, weil es sich sinnvoll angefühlt hat im
Und es
Vergleich.
war authentisch
Richtig,
zunächst mal.
genau. Ja.
Okay. Hast du auch Drogen probiert?
Ja, tatsächlich habe ich Drogen probiert, also Cannabis, das habe ich probiert gehabt. Aber ich muss sagen, das hat mich überhaupt nicht fasziniert. Mich hat viel mehr daran fasziniert, damit dann zu handeln. Da bin ich dann auch in Probleme eigentlich gekommen, weil ich deswegen vor Gericht gekommen bin, weil ich sag mal, ein kleiner Exkurs dazu. Ich hatte sowieso Probleme mit der Schule und in der Schule war es so, dass ich sozusagen immer wieder mit der Schulleitung oder dem Sekretariat zu tun hatte. Und an einem Tag habe ich einfach 2 Stunden geschwänzt, weil ich weiß gar nicht mehr warum. Ich wollte cool sein, keine Ahnung, was ich vorhatte. Auf jeden Fall habe ich gefehlt und die haben deswegen ein Disziplinarverfahren ausgerufen und da durfte ich dann antreten. Und da haben sie mich ausgefragt, ja, was hast denn du gemacht? Habe ich ihnen erzählt, ja, ich bin einfach zur Schule zu spät gekommen, fertig, aus. Haben sie mir nicht geglaubt, obwohl es die Realität war. Und da habe ich ihnen nochmal gesagt, haben sie gesagt, nee, glauben wir dir nicht. Dann habe ich gesagt, okay, wenn sie mir eh nichts glauben, erzähle ich denen irgendwas. Dann habe ich denen erzählt, ja, wir haben Cannabis geraucht. Ah, wirklich? Das haben sie mir auf einmal geglaubt, weil das ihre Erwartungen von mir, was sie von mir gedacht haben, erfüllt haben.
Aber es war gelogen.
Es war gelogen, richtig. Und hat mich einer gefragt, ja, von den Lehrern, die da saßen, ja, habt ihr es nur konsumiert oder habt ihr es gehandelt? Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht mal, was konsumieren heißt. Deswegen habe ich gesagt, handeln verstehe ich. Wir haben es gehandelt. Ja, und dann hatte ich meine Probleme. Die haben die Polizei benachrichtigt und ich hatte meine Probleme. Aus einer Lüge wurde ein Problem. Ich war dann vor Gericht und durfte etwas ausbaden, was ich nie getan habe. Und ab dem Moment habe ich mir gedacht, ey, ich wurde schon verurteilt für etwas, was ich nicht getan habe, dann kann ich es jetzt ja machen. So war das ungefähr, so dass ich dann damit angefangen habe. Aber ich habe gemerkt, das ist ja gar nicht so cool, dass ich dann eher wieder den Fokus aufs Partyleben gerichtet habe und gesagt habe, ja, das erfüllt mich mehr, das macht mehr Spaß, das ist lebendig, das ist nicht so einschläfernd. Vielleicht hat es auch Ähnlichkeiten mit dem, was ich davor kannte, dieses Einschläfernde, deswegen fand ich es nicht so toll. Deswegen für mich war es eher faszinierender, dieses Lebendige zu erleben. Ja.
Und hast du es dann auch in die Realität umgesetzt?
Ach so, ja, das habe ich ja gar nicht gesagt. Richtig, ja, ich habe es umgesetzt. Ich habe tatsächlich Kontakte gekriegt, wahnwitzigerweise, und habe dann angefangen, ja, mit den Drogen zu handeln, an der Schule und auch außerhalb der Schule. Aber es ging gar nicht so lang, weil zum einen habe ich gemerkt, was das für eine korrupte Szene ist, weil das Zeug, was ich von den Dealern bekommen habe, die haben mich auch übers Ohr gehauen, sodass ich draufzahlen durfte und ich hatte am Ende gar keinen Gewinn, wo ich mir dachte, okay, nee, das macht gar keinen Spaß. Also, ja.
Okay.
Ja.
Also hast du ziemlich alles mitgenommen, was die Welt so zu bieten hat, ja?
Irgendwie schon, ja.
Und zunächst mal war es auch positiv. Wie war es denn langfristig? Gab es dann auch negative Aspekte, die aufgekommen sind? Wie war das für dich?
Langfristig war es so, dass ich irgendwann gegen die Wand gefahren bin. Und das hat vor allem gezeigt, dass ich mit der Schule nicht mehr klarkam. Meine Leistung ging nach unten. Und ich habe ja die Schule also die Klassen mehrmals wiederholt. Und war in der 9. Klasse, als ich die 9. Klasse abgeschlossen habe, war ich eigentlich schon volljährig und wurde aber von der Schule geschmissen. Das heißt, ich war auf dem Gymnasium, wurde von der Schule geschmissen, wegen meinen schlechten Leistungen. Und was sie nicht gesagt haben, natürlich wegen meinem Verhalten, das haben sie mir aber nicht gesagt, logisch. Und
Was so laut unbequem, was genau war das Problem bei deinem Verhalten?
ich glaube zum einen, wie ich aussah. Ich sah so typisch Hip-Hopper-mäßig aus. Hängende Hosen, Ketten, XXL-Sachen. Einfach so ein irgendwie fieses Gesicht vielleicht auch noch drauf. Keine Ahnung, was ich für eine Ausstrahlung hatte, aber die haben mich immer irgendwie auf dem Kicker gehabt. Obwohl sie mich nicht kannten, die Lehrer, habe ich schon gemerkt, der Umgang mit mir ist anders als mit anderen. Ja. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, okay. Ich strahle etwas aus, habe ich im Nachhinein reflektiert. Weil es interessant ist, kann ich noch später erzählen, woran ich das sehr gut festgemacht habe. War dann später, nachdem ich aufgewacht bin. Aber ich glaube, der Punkt, wo ich gegen die Wand gefahren bin, wo ich von der Schule geflogen bin, gemerkt habe durchs Kultusministerium, ich bin zu alt, ich kann auf keine staatliche Schule mehr. Das war das Gesetz vom Kultusministerium. Ich hatte sozusagen die 9. Klasse fertig, Hauptschulabschluss. Und das war's für mich. Ich hatte nur noch die Möglichkeit für eine Privatschule. Und da war es dann so, dass meine Familie mit mir geredet hat. Ich dann auf einmal wieder offener wurde, auch darüber zu reden, weil ich gemerkt habe, okay, was ich hier lebe, das führt irgendwie nicht so vorwärts. Das ist jetzt auf einmal bremsend. Und ich habe mich gefragt, wie es weitergeht. Ich hatte natürlich so Plan B-Ideen von, ah, oh, super, dann wäre ich einfach Computerspieleentwickler, ist ja das, worin ich mich eh super auskenne und habe mir schon Pläne gemacht, habe mir die Unterkünfte angeguckt und ja, dann kam mein Bruder vorbei und ohne dass er wusste, dass ich mich damit beschäftigt habe mit dem Thema, hat er gesagt, ja, und willst dann unter der Brücke leben? Das hat mich getriggert in dem Moment von, was, der glaubt, ich schaffe das nicht? Und dann hatten wir interessanterweise da ein gutes Gespräch gehabt, wo er mich nochmal ermutigt hat, mach wenigstens die Realschule fertig und dann kannst du ja immer noch deinen Plan durchziehen. Und dann war ich offener, weil meine Mutter hat mir auch vorgeschlagen, ja komm, geh auf die Privatschule, Marienhöhe oder Bogenhofen, also adventistische Schulen mit Internat, wo ich hätte direkt wohnen können, also das wäre geklärt gewesen.
Das hätte funktioniert, weil die privat sind. Auf staatliche konntest du nicht mehr gehen.
Genau. Ja, und da war die Regelung nicht mit mit der Altersgrenze, sondern da konnte ich dann einfach hin, genau.
Und hast du es gemacht?
Meine Reaktion war ungefähr so wie, was soll ich denn im Kloster? Ich habe einen anderen Lebensstil und ich hatte so meine Vorstellung von Bogenhofen und Marienhöhe, so okay, das ist so wie mein Lebensstil wird so durchgeschnitten und ich gehe schon wieder in die Heuchelei, so hat sich das angefühlt.
Alles nicht erwünscht, was du so gemacht hast.
Ja,
Computerspiele, Musik, Feiern. Ja.
genau.
Bisschen Klosterschule wahrscheinlich aus deiner Sicht.
Genau. Ja. Und da habe ich auch wieder darüber nachgedacht. Die Zeit verging. Und da habe ich gesagt, okay, komm, gehe ich auf die Marienhöhe. Hab
Du
mich.
hattest nicht wirklich Auswahlmöglichkeiten sonst, ne?
Nee, nee.
Okay, aber du hast es dann gemacht. Ja? Du
Ich
bist
hab's dann
hingegangen.
gemacht, genau.
Auf die Marienhöhe.
Genau.
Christliches Internat, strenge Regeln. Wie hat das funktioniert?
Ich bin dort angekommen und das war so, dass ich mich unwohl gefühlt habe. Ich wollte gar nicht da sein. Ich hatte schon wieder neue Ideen und habe gesagt, okay, ich suche mir eine Wohnung in der Stadt und gehe nur auf die Schule. Hab mich umgeguckt, habe gemerkt, oh, ist teuer, ist sehr teuer, klappt nicht so. Okay, dann gucke ich erstmal und lasse alles auf mich wirken, wie das so ist. Und das ging dann auch so ungefähr 3 Monate, habe ich das auf mich wirken lassen. Und diese 3 Monate waren wirklich prägend, weil zu dieser Zeit, und da muss ich wirklich sagen, Gott hat gearbeitet, war in dieser Zeit, danach hatte ich es nicht mehr diesen Eindruck, aber genau in dieser Zeit waren Menschen dort, die Zeugnis gegeben haben. In der Zeit, wo das Internat halt abends immer Andacht hatte, saß ich da mit drin, habe anfangs gar nichts von gehalten. Aber wurde dann hellhörig von den Geschichten, die Leute dort erzählt haben, die für den Abend als Redner eingeladen waren. Da dachte ich mir, was haben die erlebt? Hä? Ist ja ganz anders. Ganz andere Erfahrungen, ganz anderes Leben.
Was war genau anders? Was hat dich angesprochen?
Ja, die haben sozusagen praktisch Christsein gelebt. Die hatten Probleme und sind durchgegangen. Sie haben Fahne bekannt, sie haben öffentlich geredet, sie haben Leid erlebt und haben nicht gesagt, okay, ich knicke jetzt ein und mache einen Bogen und mache eine Ausnahme so nach dem Motto, sondern die sind voll durchgegangen. Sei es durch, da war ein Mann, der hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt und hat erzählt, was er da alles erlebt hat, wie oft er sozusagen standhaft sein musste. Und das hat mich voll angesprochen, vor allem in der Männlichkeit, dieses standhaft zu sein. Ich gemerkt habe, boah, der ist eine Säule. Wenn was ist, der war standhaft. Das hat mich voll angesprochen. Und andere Geschichten, wo es darum ging, das zu erzählen, was einen begeistert. Und ich habe regelrecht gemerkt von der Ausstrahlung, das war eine Begeisterung. Diese Begeisterung, die habe ich richtig gemerkt und das war genau das, was ich gebraucht habe, weil diese Begeisterung kannte ich aus meinem Partyleben. Und das war so auf einmal, hä, die können auch begeistert sein. Wir hatten so die Sprüche während der Partyzeit, ohne Alkohol kein Spaß. So, und es war so ein Kontrast und auf einmal merke ich, hä, die hatten auch Freude, die können auch Spaß haben, die sind authentisch dabei und das alles mit Gott. So, und dann sind bei mir Fragezeichen aufgekommen. Und die Sinnfrage kam auf einmal auf von, okay, das, was ich jetzt höre oder das, was ich gelebt habe. Und das fand ich dann interessant, als ich zwischenzeitlich dann mal wieder zu Hause war und bei meinen Freunden war, habe ich gemerkt, okay, das kickt mich gar nicht mehr so, das spricht mich gar nicht mehr so an, was die hier machen. Die waren da wieder am Saufen und machen und Party und tanzen und alles Mögliche. Und ich stand da, habe zwar irgendwie halb mitgemacht und in meinem Kopf so, macht das überhaupt Sinn? Ich habe mich gar nicht mehr wohl gefühlt. Obwohl ich noch in dieser Phase war auf der Höhe, auf der Marienhöhe, ich habe gar keine Lust hier zu sein, bin gleichzeitig dort, aber ich habe auch keine Lust mehr dort zu sein und habe gemerkt, okay, ich habe jetzt eigentlich eine Krise. Wo ist jetzt richtig? Ja.
So hat sich so ein bisschen umgedreht, diese Szenerie am Anfang. Ja, erst fandst du es bei den Christen quasi langweilig und das Spannende war in der Welt.
Ja.
Und auf einmal hat dich das in der Welt nicht mehr angesprochen.
Ja.
Wie sah so dieser Prozess in dir aus?
Der war so, das hat gut 6 Monate gedauert, von Beginn, wo ich angekommen bin, mir alles angeguckt habe. So, das Feedback, was ich sogar noch von Mitinternatsschülern bekommen habe, die haben mir später gesagt, boah, das war so schwer, mit dir ein Gespräch zu führen. War komplett verschlossen. Die haben sich gefragt, was ist das für ein komischer Typ? Ich hatte null Bock auf diese ganze Geschichte. Und das habe ich anscheinend auch regelrecht wirken lassen. Und ja, nach diesen 6 Monaten habe ich mich langsam geöffnet. Ich habe mich geöffnet und da gab es dann auch wieder Menschen, die mich dann auch gefragt haben, hey, willst du Bibelstunden haben? Weil sie gemerkt haben, okay, bei mir sind Fragezeichen. Und ich habe hier und da auch mal gefragt und
Wie hat sich das dann geäußert, dass die gedacht haben, dass du mehr Interesse hast? Hast du Fragen gestellt oder wie kam das dann nach außen?
so genau weiß ich es gar nicht mehr. Das ist schon wieder ein bisschen zu lange her. Aber die sind auf mich zugekommen und noch ein paar andere. Das war so, ich sag mal, so langsam hat sich so eine kleine Clique entwickelt, sage ich mal. Und da wird dann einfach gefragt, hey, wollt ihr Bibelstunden haben? Und von denen, die wir alle zusammen angefangen haben als kleine Gruppe, bin ich eigentlich da geblieben als Einziger und habe weiter Fragen gestellt, also von der kleinen Gruppe. Und bin da geblieben und habe dann Fragen gestellt und habe dann verstanden, dieses Ganze, was ich als Kind gehört habe, nicht kapiert habe, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit der Welt zu tun, was hat das mit einer Beziehung überhaupt zu tun, diese ganzen Fragen wurden sich dann nach und nach in den Bibelstunden geklärt von, wo kommt das Böse her, was ist der Sinn des Lebens, warum hat Jesus überhaupt das getan, warum ist er ans Kreuz gegangen, warum will er eine Beziehung mit mir haben, wie sieht diese Beziehung aus? So viele Fragen, die ich mir davor überhaupt nicht gemacht habe. Und diese Fragen wurden mir dann auch gestellt. teilweise so zurück, durch die Texte sind wir durchgegangen, was verstehst du darunter? Verstehst du? Und dann wurden Fragen gestellt und habe ich gemerkt, okay, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt. Eigentlich habe ich gar keine Ahnung von dem, was da steht. Ich kenne zwar die Geschichten, aber nicht den, was das, was die Geschichte meint, den Inhalt habe ich nicht gekannt. Das Spannende war, mit dem Menschen, mit dem ich die Bibelstunden gemacht habe, also wir waren eine kleine Gruppe, da bin ich einmal zu spät gekommen und ich habe mich entschuldigt. Und er hat die beste Antwort gegeben, die ich genau gebraucht habe, und hat gesagt, was entschuldigst du dich bei mir? Solltest dich bei ihm entschuldigen. Weil es ist Zeit, die du ja mit ihm verbringst, nicht nur mit mir, sondern du bist gerade in seinem Wort. Und hat bei mir so, wow, Klick gemacht von,
das saß.
Oh, Moment mal, ich verbringe Zeit mit Gott in der Zeit. Das ist nicht nur wieder Wissen sammeln, sondern es ist Beziehung bauen, indem ich Jesus kennenlerne, was in seinem Wort steht. Das hat in dem Moment bei mir es Klick gemacht. Eigentlich könnte man sagen, aus Außenstehender, was macht's mit dem? Mhm. Aber bei mir hat's gesessen, weil es genau ins Thema Beziehung ging. Ja.
Hast du das erste Mal so erlebt, was eigentlich praktischer Glaube bedeutet?
Ja, richtig.
Und wie hat sich das auf dein Leben ausgewirkt? Hat sich da was verändert?
Tatsächlich hat sich mein ganzes Leben umgekrempelt. Ab dem Moment, wo ich das immer mehr begriffen habe, habe ich angefangen, auch Bibelstunden zu geben. Ich habe angefangen, Taufunterricht zu geben, war nicht getauft.
Du warst selber noch nicht getauft?
Ich war nicht getauft.
Aha.
Aber ich war begeistert davon, was ich begriffen habe und erfahren habe. Habe angefangen, in der Gemeinde mitzuwirken, Lektionen halten oder Jugendstunden mal. Es ist so gewachsen dann über die Zeit, wo ich auf der Marienhöhe war, und habe dann Verantwortung und Aufgaben angefangen zu tragen. Nicht, weil es mir so gegeben wurde von mach mal so, sondern weil ich selbst anfing, davon überzeugt zu sein, zu sagen, das macht so Sinn, was da steht. Und von jedem Schritt, sage ich mal, eigentlich war ich so ein Baby im Glauben, was da rumgekrabbelt ist und von nichts eine Ahnung hatte. Und auf einmal gemerkt habe, okay, ich kann ja auch laufen. Und angefangen habe zu laufen, indem ich das Wissen angefangen habe zu verstehen durch Hilfe anderer und vor allem durch Hilfe des Heiligen Geistes, weil ich mich wieder geöffnet habe und nicht auf Anti-Haltung war.
Ja. Hat sich das auch äußerlich gezeigt?
Tatsächlich ja, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, als ich mich dann auch umgekleidet habe, gut, das lässt sich vielleicht auch schwer sagen, das war so ein kleiner Plan auch von mir. Ich habe nämlich gesagt, wenn ich auf die Marienhöhe gehe, wechsle ich mein Outfit. Das war noch nicht direkt mit meiner Bekehrung, aber meine Bekehrung so nach und nach, sprich zum Zurückkommen, zum Glauben, hat es nur unterstrichen. Damals, wie gesagt, in Baggy. Und dann, als ich auf die Marienhöhe gekommen bin, da war ich dann in normaler Jeans, Hemd, T-Shirt, alles Mögliche, ganz normal. Das Interessante war, dadurch, dass ich dann schon, ich sag mal, schicker gekleidet war, also ich habe auch jetzt nicht so Schülerkleidung getragen, sondern eher so Richtung Anzugskleidung, so manchmal schon eher. Und da habe ich realisiert, meine mündliche Note, ohne dass ich was machen musste, war gut. Die Lehrer, ohne dass ich mich jetzt groß anstrengen musste, hatten eine viel bessere Meinung von mir. Und ich habe mich gefragt, wäre ich so angekommen, wie ich in der alten Schule rumgelaufen bin, hätte ich mich gefragt, ob ich von Anfang an dann diese Probleme gehabt hätte, mich notentechnisch gut durchzusetzen. Aber dadurch, dass ich direkt einen Cut gemacht habe, habe ich dadurch sogar die Unterstreichung gehabt von, okay, deine Rebellionsklamotten, gut, dass du sie ausgezogen hast, sage ich mal. Die haben eigentlich dazu geholfen, dass ich auch einen leichteren Trittbrett, also nächsten besseren Schritt machen konnte. Und da habe ich auch gemerkt, in der ganzen Bekehrungsgeschichte, dass selbst die Kleidung, die ich anfangs so komisch fand, anzuziehen, aber dann auch gemerkt habe, dass es zu mir passt, also zu dem ganzen neuen Denkmuster und auch Lebensstil passt.
Okay, also es hat sich einiges verändert, auch dein Äußerliches hat sich verändert. Ja. Wie sah es denn in dir aus? Wie hast du dich denn gefühlt?
Tatsächlich habe ich mich sehr, sehr zufrieden gefühlt und es lag auch an der Community. Also sprich, die ganzen Menschen, die dort waren, die waren auch herzlich, offen und eigentlich total ähnlich wie die Freunde, die ich halt zu Partyzeiten hatte. Der einzige Unterschied war nur tiefgründiger. Und dieses Tiefgründige hat mir dann einen Sinn offenbart, dass ich einen Blick dafür bekommen habe von wow, das hätte ich davor nie gefunden. Ich wäre einfach nur abgestürzt. Mein Körper hätte ich kaputt gemacht. Mein Kopf hätte ich kaputt gemacht. Am Ende hätte ich gar nichts gehabt. Und das habe ich ja schon realisiert, als ich dann da von der Schule gegangen oder geflogen wurde. Und habe realisiert, ja, okay, wie geht's weiter? Und diese Frage, die war damit eigentlich beantwortet. Ich habe gemerkt, okay, wow, das ist es. Ich bin wieder auf dem richtigen Weg, ohne dass ich es gemerkt habe. Das war so ein Prozess.
Schön. Was mich noch interessieren würde, weil viele auch sich danach sehen, danach fragen, wie können sie diese Begeisterung im Glauben erfahren? Ja, wenn das Glaubensleben auch so ein bisschen eingeschlafen ist, du hast schon ein paar Sachen gesagt, Gemeinschaft und ihr habt zusammen die Bibel studiert, aber kannst du es noch mal ein bisschen praktischer machen, wie dein Glaubensleben praktisch aussah und wo diese Begeisterung noch herkam?
Mein Glaubensleben praktisch ist erst in den nächsten Jahren eigentlich so richtig gewachsen. Auf der Marienhöhe, sage ich mal, da habe ich gelernt. Wovon ich begeistert war, habe ich weitergegeben. Praktisch sah es eigentlich so aus, weil ich das Internatsleben hatte, ich sage mal, das war ja schon behütet, habe ich das versucht also umzusetzen, was ich verstanden habe. Das heißt, ich habe wieder angefangen, gesund zu leben. Ich habe das Experiment gemacht, weil ich auch sportlich zu jener Zeit sehr aktiv war und eigentlich auch Sport heutzutage immer noch mag. Also das ist eine Sache, wo ich mich gefragt habe, was ändert sich in meinem Leben, wenn ich Fleisch absetze? Ich habe ja Fleisch gegessen. Das wollte ich wissen. Habe es abgesetzt. Habe
Und?
gemerkt, ich habe mehr Leistung im Sport. Ich muss weniger Pausen machen. Das hat mich überrascht. Und das binnen von wenigen Monaten. Diesen Unterschied habe ich direkt gemerkt. Habe ich gesagt, okay, nächstes Experiment. Ich setze den Käse ab. Milch habe ich sowieso nicht getrunken. Hat mir nie geschmeckt. Ich setze den Käse ab. Noch mehr Leistung. Dachte ich mir, wow. Und dieser Punkt, und das ist ein ganz elementarer Punkt, den ich eigentlich jeden ans Herz legen kann, prüfet alles. Behaltet das Gute. Das war mein Motto zu dieser Zeit, wo ich gesagt habe, damals habe ich ja auch alles geprüft, habe aber gemacht, was ich wollte, ohne zu wissen, was ist das Ergebnis davon. Jetzt habe ich aber geprüft mit dem Ergebnis, es tut mir gut, ich habe mehr Leistung, ich bin konzentrierter, mir geht es viel besser damit, körperlich, psychisch. Und das fand ich echt eindrucksvoll, weil das hat sich dann auch angefangen, über alles andere zu übertragen, von wo ich gefragt habe, okay, Computerspielen, ist das
Wollte
noch
gerade
gut?
fragen.
Ist das gut? Ja, ich habe es noch gespielt, ja, ich habe noch gespielt, aber es hat total abgenommen. Es hat mich gar nicht mehr so interessiert. Früher stundenlang, kein Problem. Aber in dieser Zeit wurde es immer weniger und über die Jahre immer weniger, bis ich gemerkt habe, brauche ich gar nicht, erfüllt mich gar nicht. Weil da auch eine kurze Erkenntnis, das fand ich nämlich so spannend, weil ich gemerkt habe, Filme und Computerspiele haben mich eigentlich gelähmt gemacht, haben mir die Willenskraft geraubt und das beobachte ich leider auch bei anderen. Filme und Computerspiele, die müssen nicht mal ultra hardcore sein. Das ist fast wie, ich sag mal, wie ich es erlebt habe, das hat mich hypnotisiert und gleichzeitig ist meine Willenskraft flöten gegangen, weil ich sozusagen den Willen vom Regisseur, vom Spielemacher oder so konsumiert habe. Und dieser Wille wurde durchs langfristige Angucken mein Wille. Und da habe ich auch gemerkt, boah, krass, was eine fiese Trickfalle. Und das habe ich dann auch abgelegt. Und das Thema auch in der Musik. Ich habe gemerkt, okay, diese Hardcore-Musik, die hat mich so lebendig gemacht und gute Laune. Habe ich auch noch in meiner ganzen Bekehrungszeit auf der Marienhöhe gehört. Aber dann kam, das finde ich so spannend, wie Gott arbeitet. Das ging nicht auf alles einmal so weg, sondern das war so Step by step wurde ich auf einmal mit Fragen konfrontiert. Hey Samuel, ist das gut? Ist das gut? Nicht? Ja, dann lass es vielleicht sein. Okay, wir versuchen es. Und das war dieser Prozess, dann es auch loszulassen, weil ich nicht wollte, ich lasse es los und nächste Woche habe ich wieder Lust drauf und hole es mir wieder, so nach dem Motto, sondern es sollte authentisch sein von ich lass los, nachhaltig loslassen.
Ja. Schön, wie Gott da auch Geduld hat. Ne?
Ja.
Und hast du da auch gelernt irgendwie, dass Gott einem nichts wegnehmen möchte, was eigentlich schön ist, wenn er sagt, tu dies nicht und tu das nicht?
Ja, genau. Das habe ich auch mit der Zeit gemerkt, vor allem, da ist es vielleicht gut, noch einen Sprung zu machen, nämlich das habe ich vor allem gemerkt, als ich in Australien war, weil nach der Schule, also nach dem Abitur, habe ich nämlich ein Jahr in Australien verbracht und dieses eine Jahr...
Work and Travel, oder?
Genau, da bin ich Work and Travel mäßig hingegangen, selbst organisiert und habe dort drei Ziele gehabt. Ich möchte Gott besser kennenlernen, ich möchte meine Komfortzone verlassen, also auch was Neues kennenlernen und ich möchte mein Englisch optimieren. Oder um ehrlich zu sagen, ich konnte gar kein Englisch. Es war überhaupt ein Wunder, dass ich mein Abitur im Englisch geschafft habe, sondern Englisch lernen. Ja. Und diese 9 Monate, die ich dort hatte, da habe ich genau das wirklich gespürt, wie viel Geduld Gott hat. Weil diese 9 Monate, davon habe ich 3 Monate gearbeitet und 6 Monate hatte ich Zeit zum Reflektieren, zum Nachdenken über mein altes Leben. Habe nachgedacht, was habe ich da eigentlich gemacht? Und ich habe gemerkt, dass diese Zeit so wichtig war, dass ich verstehen konnte, warum ich ein Problem hatte als Kind, als Jugendlicher, warum ich diese ganze Partyzeit durchgegangen bin, warum ich bestimmte Probleme hatte. All das konnte ich in dieser Zeit sehr gut aufarbeiten.
Hat dich Gott so ein bisschen ins kalte Wasser springen lassen dann in Australien? Okay. Und hast du dich dann taufen lassen auch?
Ja, das habe ich noch tatsächlich vor Australien machen lassen. Ich hatte dazu eine sehr interessante Einstellung, weil mir war es eigentlich nur wichtig, untergetaucht zu werden und fertig ist. Das heißt, ich habe sogar mal mit jemandem drüber gesprochen, habe gesagt, du, eigentlich ist für mich auch in Ordnung, Badewanne, zack, einmal untertauchen, 2 Leute sind dabei, fertig. So. Ich habe gesagt, ja, so läuft das jetzt nicht. Kannst ja mal mit dem Prediger reden. Okay, bin ich zu einem Prediger gegangen, habe gesagt, okay, wie sieht's aus, wann ist der nächste Termin? Der wollte von mir erstmal so ein bisschen die Geschichte hören, warum, wieso. Habe ich ein bisschen was erzählt und da hat er dann gesagt, ah, okay, ja, es hört sich alles wunderbar an, aber wir haben dann die Möglichkeit, dass du frühestens in 2 Monaten getauft wirst. Habe ich gesagt, geht das nicht früher? Ich sage, Moment, auf News in Mission wäre noch die Möglichkeit. Ich war noch nie auf dem News in Mission, wusste nicht, was das ist. Ich sagte, okay, alles klar, super. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass es dann 1 oder 2 Personen waren, vor denen ich mich nur taufen würde, sondern zu diesem News in Mission waren es 1.000 bis 2.000 Leute, wo ich realisiert habe, wow, ich gebe hier jetzt ein Zeugnis ab vor 1.000 bis 2.000 Leuten.
Bisschen was anderes als in der Badewanne, ne?
Ja, ganz anderes Ambiente. Vor allem das Thema war... der Heilige Geist. Und das fand ich total ansprechend. Das hat alles so gut zusammengepasst, wo ich wieder gemerkt habe, wow, Gott hat echt ein Interesse daran, dass wir ganze Sachen machen. Und nicht nur, okay, ich lehre die Leute schon, ich bin begeistert davon, aber ich übersehe die Schritte von, okay, das ist, ich will dabei sein, aber habe nie die Unterschrift gegeben, dass ich im Verein mit dabei sein möchte, zum Beispiel Anglerverein. Wenn du dich einträgst, gibt es eine Unterschrift. Und schlussendlich ist ja auch die Taufe wie das Gleiche wie die Hochzeit, dass ich durch die Taufe zu Gott Ja gesagt habe. Das ist mir auch erst wieder viel später so bewusst geworden. Ich wusste nur, okay, das ist notwendig, das habe ich verstanden. Aber die Bedeutung ist mir erst später von der Tiefe bewusster geworden.
Und würdest du sagen, dass deine Bekehrung dann abgeschlossen war nach der Taufe?
Nein, nein. Das war Auch sehr spannend, diese Erkenntnis, weil danach habe ich sehr viele Fragen im Kopf gehabt und auch Anfeindungen, wo ich gemerkt habe, okay, der Böse greift jetzt frontal an. Da habe ich gemerkt, da war ich gerade beim Arbeiten, auf der Marienhöhe hatte ich verschiedene Jobs und da habe ich die Turnhalle gerade sauber gemacht und dann laufe ich lang und auf einmal, bam, die Bibel stimmt nicht. Und das war so überzeugend. Und auf einmal, hey, die Schöpfung stimmt auch nicht. Was ist, wenn die Evolution richtig ist und du nur entstanden bist durch Zufall? Und das war auf einmal so eine Anfeindung von Haufen Fragen, wo ich mir früher nie einen Kopf gemacht habe. Nie. Ich hätte mir nicht mal in der Freizeit dafür Gedanken oder Zeit genommen, geschweige denn. Und dort gab es vollen Angriff. Das ging 1 bis 2 Wochen. 1 bis 2 Wochen, das war so emotional anstrengend, da bin ich manchmal sogar zusammengebrochen, habe mich erstmal hingesetzt, musste erstmal tief durchatmen und diese Fragen innerlich beantworten. Das heißt, ich habe regelrecht ringen dürfen, ja, den Weg, den ich gehe, der ist echt, Jesus gibt es. Und das war echt ein Kampf in dieser Zeit, wo ich gemerkt habe, ich muss eine Entscheidung treffen und das tagtäglich, muss standhaft bleiben. Und als diese Zeit durch war, hatte ich das danach nicht mehr. Zumindest nicht so direkt, nicht so schwierig, nicht so emotional anstrengend.
Ah, interessant, da hat Gott dann aber auch erst zugelassen, als du es aushalten konntest, ne? Die Bibel sagt ja auch, Gott bürdet uns nicht mehr auf, als wir tragen können. Und letztendlich hast du auch was daraus gelernt dann für dein Glaubensleben durch diese Anfechtung. Ja,
Vor allem habe ich auch begriffen, warum das Taufbecken vorm Tempel steht. Wir gehen ja in das Becken, was ja, ne, im altertümlichen, also im Alten Testament steht, ab ins Taufbecken und dann gehen wir in den Tempel rein. Das heißt, wir nahen uns eigentlich da dann Jesus. Und das habe ich erst so praktisch da dann begriffen, was es bedeutet. Und der Böse will uns ja nicht da drin sehen, der will uns rausziehen und
Absolut.
wieder von der Herde Jesu trennen.
Ja.
Ja. Und das durfte ich da re richtig spüren. Das war echt erschreckend, ja.
Aber schön, wie Gott dich so geführt hat. Wenn wir den Bogen noch mal spannen zum Gesprächseinstieg, zu dieser Szene auf der Rückfahrt vom Gottesdienst, als du den Gedanken hattest, dass dein Vater kein Christ ist. Wie würdest du es aus heutiger Sicht bewerten, diese Szene?
Aus heutiger Sicht.
Was du daraus gelernt hast?
Aus heutiger Sicht kann ich dazu sagen, da ich mich auch sehr viel mit Verhaltenspsychologie beschäftigt habe, um vieles zu verstehen, was in meinem Leben so gelaufen ist, kann ich sagen, wie wichtig es ist, seine Aufgabe, die man hat, für diese Zeit zu nehmen. Das heißt, ich kann meinen Vater zum einen verstehen, der hatte viel um die Ohren, er hatte viel Stress, viele Aufgaben, auch viele Kinder. Ich weiß nicht, wie es ihm gegangen ist, weil er gestorben ist. Also der ist gestorben, als ich 17 war. Und ich hatte auch nie die Möglichkeit, ihm dann viele Fragen zu stellen. Das heißt, erst als ich in der Lage war, vieles zu reflektieren, da war er nicht mehr da. Heutzutage kann ich nur rekapitulieren, was ungefähr sein könnte. Was war der Grund, warum er so gehandelt hat, warum er so war? Was ich für mich da vor allem mitnehme, ist, dass ich standfest bin in dem, was ich weiß, dass ich es praktisch lebe, dass ich, obwohl ich vielleicht Angst habe, trotzdem den Schritt gehe und mutig bin und sage, okay, vielleicht Angst vor Ablehnung, vielleicht Angst vor Lieblosigkeit oder anders zu sein. Es fällt ja oft schwer, anders zu sein, aber den Schritt trotzdem zu gehen und ich mache noch das oder jenes extra, aber dadurch helfe ich jemand anderem. Also das ist das, was ich vorher mitnehme, wo ich sage, ich möchte jemand sein, wo ich anderen helfen kann. Mein Leben soll ein Zeugnis für andere sein. Mein Leben soll andere motivieren und andere sollen spüren durch meine Art, dass ich eine Beziehung mit Jesus habe. Und das ist mein Anspruch, wo ich daraus für mich mitnehmen kann, wie wichtig es ist, diese Authentizität zu haben, weil ich selber gespürt habe durch die Menschen, die mich nur durchsehen, wie sie gestrahlt haben, was sie für eine Ausstrahlung hatten, was sie gesagt haben. Sie hätten ja auch das erzählen können, was sie gesagt haben, aber hätten sie eine andere Ausstrahlung gehabt, hätte ich es, glaube ich, schnell gemerkt. Und das hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, diese Authentizität zu leben, um andere wirklich zu begeistern. Und dadurch habe ich auch angefangen, die Bibel anders zu lesen. Die 5 Bücher der Hoffnung von Ellen White habe ich gelesen und dadurch Jesus erst besser verstanden. Und dadurch habe ich gemerkt, wow, jetzt macht das für mich so einen runden Kreis, dass wir so sehr so werden sollen wie Jesus. Hört sich jetzt vielleicht klassisch an, aber so zu werden ist schwer. Weil wir immer wieder diesen inneren Kampf haben. Ich merke es heutzutage immer noch. Dieser innere Kampf von, hey, du kannst die Abkürzung nehmen, das ist leichter. Da musst du dich nicht anstrengen. Es ist emotional also entspannter, aber gleichzeitig weichst du eigentlich aus. Weil der Kampf, der ist ja auch heute um uns. Ich hätte auch sagen können, oh, ist mir vielleicht zu anstrengend heute, ich komme nicht, ich sage ab.
Wir haben eine große Verantwortung als Christen, ne?
Ja.
Je nachdem, wie wir Jesus repräsentieren, nehmen auch andere Jesus wahr und finden dann das Glaubensleben und Jesus anziehend oder weniger anziehend. Was würdest du Menschen mitgeben, die vielleicht auch enttäuscht sind von den Menschen um sich herum und die vielleicht auch spüren, dass da nicht alles authentisch ist und nicht alles so ausgelebt wird, wie es sein sollte, die sich vielleicht Christen nennen, aber nicht sehr christlich leben. Was würdest du solchen Menschen mitgeben?
Zwei Sachen würde ich ihnen mitgeben. Weil ich muss zum einen ehrlich sagen, ich habe erlebt, durch meinen Umweg, den ich gegangen bin, haben viele den Eindruck gehabt, der ist auf die schiefe Bahn geraten, schafft das überhaupt zurück? Ich muss ehrlich sagen, ich brauchte diesen Umweg, weil ich sonst Jesus vielleicht nicht in dem vollen Maß begriffen hätte. Da muss ich auch an das Gleichnis vom verlorenen Sohn denken. Er brauchte diesen Ausflug in die Welt, um seinen Vater zu erkennen. Deswegen würde ich als Rat geben, auf sein Herz zu hören, aber sich auch genauestens zu überlegen, was man tut, weil die Konsequenzen, die man daraus hat, ich kenne es selber, die bedürfen sehr viel Aufarbeitung. Du kannst machen, was du willst. Diese Freiheit gibt uns auch Gott. Deswegen tobt dieser Kampf hier, den wir haben. Aber du musst mit den Konsequenzen auch klarkommen. Und der zweite Punkt ist, was ich empfehlen kann, sich an Menschen zu wenden und wenn nötig, vielleicht sogar auf Freizeiten zu gehen, vielleicht auf irgendwelche Versammlungen zu gehen, wie Youth in Mission, ASI-Kongress und was es da noch alles gibt, um vielleicht authentische Menschen zu treffen und mal andere Gespräche zu führen. Weil dadurch passiert vielleicht dann auch eine Aufklärung bei denen, die auf der Suche sind, dass man merkt, oh, da gibt es auch andere Menschen. Das hatte ich nicht, deswegen ich kann es sehr gut nachempfinden. Ich hatte nicht die Möglichkeit und sehe, ah, okay, die in der anderen Gemeinde sind ja ganz anders drauf. Hätte vielleicht alles ganz anders laufen können. Und ich glaube, das ist auch wichtig, nach dem Prinzip zu arbeiten, wer suche, der findet. Und da ist die Frage, ob wir auf die Suche gehen.
Vielen Dank, Samuel, dass du dein Zeugnis mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes und wichtiges Thema. Geht ganz, ganz vielen so. Insofern sehr wichtig, dass du dein Zeugnis heute geteilt hast. Dankeschön.
Sehr gerne.
Wenn auch du von den Menschen oder Christen um dich herum enttäuscht bist, dann kannst du wissen, dass du damit nicht alleine bist. Wir sind alle Sünder und durchlaufen manchmal Phasen, in denen wir unseren Erlöser leider nicht besonders gut repräsentieren. Lass dich nicht entmutigen. Schau auf Jesus, unseren Erlöser, der dich versteht und auf den du dich zu 100% verlassen kannst. Denn durch das, was du anschaust, wirst du auch verwandelt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.